Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem du von führenden Abo-Unternehmen lernst, wie sie Abonnenten gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Lennart Schneider und heute habe ich eine besondere Folge für euch, denn statt einem Gast habe ich gleich fünf und das Interview ist nicht wie so oft remote aufgenommen, sondern live vor Publikum auf der Republika 23. Dort durfte ich nämlich ein Panel moderieren zu einer Frage, die in den Medien schon lange und sehr kontrovers diskutiert wird. Brauchen wir ein Spotify für Journalismus? Die meisten Verlage sind froh, dass sie mit ihren Paywalls endlich ein tragfähiges digitales Geschäftsmodell gefunden haben, aber für Leserinnen und Leser bedeutet das leider auch, dass sie immer öfter vor verschlossenen Türen stehen. Die besten Inhalte sind oft exklusiv für Abonnenten und wer alles lesen möchte, der braucht viele verschiedene, zum Teil auch recht teure Einzelabos. Wieso gibt es bei Zeitungen also noch nicht das, was im Musikmarkt selbstverständlich ist? Das eine Abo für alle Inhalte. Über diese Frage diskutiere ich hier mit Ulrike Teschke, der Geschäftsführerin vom Berliner Tagesspiegel, mit Tobias Lammert, dem Geschäftsbereichsleiter Marketing und Vertrieb bei der WDR Media Group, mit Benjamin Matejew, dem CEO und Co-Gründer von Informed und mit Petra Gerlach, der Leiterin Medienpolitik und Innovation bei der Landesanstalt für Medien NRW. Die LMA, die Landesmedienanstalt in NRW, hat nämlich kürzlich eine Studie in Auftrag gegeben, in der Dr. Christian Welbrock, Professor Dr. Frank Lobix, Lukas Erbrich und Junior Professor Dr. Christopher Buschow das Marktpotenzial einer solchen Plattform untersucht haben. Die Ergebnisse dieser Studie stellt am Anfang Lukas Erbrich von der TU Dortmund vor und auch wenn ihr die Folgen nicht sehen könnt, glaube ich, dass ihr seinem Vortrag auf der Tonspur sehr gut folgen könnt. Falls ihr es lieber sehen möchtet, dann findet ihr in den Shownotes auch einen Link zu YouTube, aber ich glaube wirklich, dass es nicht notwendig ist. Nach etwa 14 Minuten geht es dann mit der Podiumsdiskussion los und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
So, ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich quetsche mich einmal durch, damit ich euch alle gut sehen kann. Genau, wir haben eine relativ große, umfangreiche Studie gemacht bezüglich unterschiedlicher Plattformmodelle. Mir ist es hier ganz wichtig zu sagen, dass diese Plattformmodelle ganz unterschiedliche Ausgestaltungen haben können. Das muss nicht dieses Spotify für Journalismus sein, sondern das können auch dezentrale Lösungen sein, wo die Inhalte in den Markenumfeldern der Verlage verbleiben. Wir haben das Ganze systematisch gemacht. Wir haben relativ umfangreiche Methoden genommen, die die Zahlungsbereitschaften der Konsumierenden sehr gut berechnen können. Diese beiden Methoden unterscheiden sich darin, dass sozusagen in der einen Marktsimulation ermöglicht werden. Das heißt, was sind Markteffekte? Und in den anderen Methoden ist es so, dass wir dort ganz konkret sagen können, ist das eine Produkt besser als das andere. Was wir dann gemessen haben, sind ganz unterschiedliche Produkte, auch Einzelprodukte, aber auch Plattformprodukte, um dann Vergleichbarkeiten zwischen den Produkten herzustellen. Das heißt, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft für ganz unterschiedliche digital-journalistische Güter? Unsere Studie hat den passenden Namen Coopetition is King und wurde von der Landesanstalt für Medien NRW ermöglicht. Wir haben 8.000 Menschen befragt und hoffen dadurch, dass wir zu relativ gut validierten und potenzialreichen Ergebnissen gekommen sind. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen, gibt es entsprechende Angebote, entsprechende Plattformangebote. Hier sind unterschiedliche zu sehen. Readly, Blendle, Informed und Voyager, die ja beide zum Glück heute auch hier sind. Diese unterschiedlichen Modelle haben auf jeden Fall gewisse Vorteile und auch gewisse Ausprägungen und Eigenschaften, die wir auch so untersucht haben. Nur ist es bei diesen Angeboten so, dass die Marktdurchdringung noch nicht so ist, wie es vielleicht sein könnte, dass wir hier eher noch am Anfang stehen. Und das Ganze liegt vor allem daran, dass die Verlage eben kein ausreichendes wirtschaftliches Potenzial in solchen Plattformmodellen sehen. Und unser Ziel war dann, als erste überhaupt mal zu errechnen, wie das Marktpotenzial für solche Angebote überhaupt ist, weil es ja auch durchaus hätte sein können, dass Plattformangebote gar nicht besser sind als Einzelangebote. Das können wir aber grundsätzlich schon mal sagen, dass Bündel, egal ob sie dezentral sind, das heißt, die Inhalte verbleiben in den Markenumfeldern, als auch zentral, können wir in beiden Fällen Umsatzeffekte sehen. Was heißt jetzt das Marktpotenzial? Das heißt einerseits der Umsatz als sehr, sehr relevante Größe und das heißt andererseits die Reichweite bzw. die Abonnements. Das haben wir mit den drei Methoden ganz gut untersucht, wie ich finde. Das habe ich mit den Kollegen Welbrock, Buschow und Lobix übrigens gemacht, die sollen jetzt natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ich wurde im Vorhinein gebeten, einmal zu sagen, was wir jetzt konkret abgefragt haben. Auf der linken Seite seht ihr die Eigenschaften, die wir in der Studie konkret abgefragt haben. Das heißt Format, Wir haben auch Print-Abonnements abgefragt, um auch hier wieder Vergleichbarkeiten zu ermöglichen. Website, App, E-Paper und eine Kombination aus allen dreien. Umfang der Inhalte ist relativ klar. Einzelprodukt oder Plattform, ganz unterschiedliche Preise. Die hohen Preise haben wir gewählt, um die Print-Abonnements genauso mit abfragen zu können. Zugriff zentral oder dezentral, das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir beides abgefragt haben. Im Endeffekt war es so, dass es auch bei den dezentralen Bündeln bzw. dezentralen Plattformen so war, dass wir höhere Umsätze gesehen haben, zumindest in der ersten Befragung. Rechts sind weitere Eigenschaften und Ausprägungen, die wir auch noch variieren könnten. Das heißt, wir können uns auch unterschiedliche oder andere Medialitäten vorstellen. Wir haben jetzt erstmal nur aufgrund der Systematik der Methoden textbasierte, abonnementbasierte Produkte gewählt. Mit Plattformen, abonnementbasierte Plattformen meinen wir sozusagen, es gibt einen entsprechenden Preis, einen monatlichen Abonnementpreis für mehrere Inhalte, und das Ganze funktioniert dann quasi anbieterübergreifend, also mehrere Anbieter in solchen Umgebungen. Rechts, wie gesagt, auch das ist variierbar. Es müssen nicht nur Verlage sein, man könnte es auch für unterschiedliche Individualisten ermöglichen, also Journalistinnen und Journalisten. Und man könnte auch schauen, inwieweit sozusagen die Inhalte kuratiert oder inwieweit es alle Inhalte gibt. Das ist ja das, was Informed auch macht, also kuratierte Inhalte auf die Plattform zu bringen. Welche Inhalte wäre auch eine Frage. Aber das sind sozusagen weitere Forschungsthemen, die wir uns da gesetzt haben oder die zumindest andere dann natürlich auch genauso erforschen können. Grundsätzlich ganz wichtig, wie ist die aktuelle Situation? Wir haben auch mal ausgerechnet, wie hoch das maximale Abonnementpotenzial in der deutschen Online-Bevölkerung eigentlich ist. Da kommen wir auf circa 13% und nur 3% haben bislang überhaupt digitale Abonnements. Das heißt, es gibt sowohl für Plattformangebote als auch für Einzelprodukte ein sehr, sehr relevantes Potenzial, ein sehr, sehr relevantes Abonnementpotenzial. Nur ein geringer Teil entfällt auf regionale Angebote. Wenn sozusagen so Bündelungsangebote aus meiner Sicht für jemanden attraktiv sind, dann vor allem für regionale Verlage, weil da das Plusangebot noch nicht so richtig funktioniert, wie es ja zum Teil bei den überregionalen auch schon funktioniert. So, das ist für mich jetzt eine extrem wichtige Folie, muss ich ehrlich sagen. Hier geht es tatsächlich darum, mal zu schauen, wie sind denn eigentlich die Effekte von Bündelung? Also, wie ist der Effekt, wenn ich sozusagen Plattform statt, also was heißt statt, aber als Ergänzung zu den Einzelprodukten habe? Und da sehen wir im Fall des regionalen Angebots, des regionalen übergreifenden Angebots, ganz wichtig, dezentral. Das heißt, kein Spotify für Journalismus, das große Buzzword, sondern regional ausgestaltet und dezentral ausgestaltet, Umsatzeffekte. Genau das gleiche bei der überregionalen Plattform. Also können wir festhalten, ja, für Bündel, und das gab es vorher noch nicht in dieser Intensität, für Bündel gibt es diese Umsatzeffekte. Auf der rechten Seite seht ihr das Ganze nochmal differenziert für unterschiedliche Ausgestaltungen von Plattformprodukten. Das bedeutet, die überregionale Plattform, wenn wir davon ausgehen und da dann regionale Inhalte anfügen, wieder in einer dezentralen Umgebung, dann kriegen wir Umsatzeffekte hin. Wenn wir das ganz große Spotify für Journalismus dann als Produkt sozusagen ergänzend in den Markt hineinbringen, dann können wir wieder Umsatzeffekte erzielen. Spotify für Journalismus haben wir so definiert, dass wir eine zentrale Umgebung haben, wo Website, App und E-Paper, wo die Inhalte davon sozusagen abrufbar sind. Also es gibt Effekte der Bündelung, es gibt Effekte des Formats, das heißt mehr Formate sind besser. Und Vielfalt wird vor allem geschätzt. Das heißt, Vielfalt der Inhalte wird geschätzt. Es wirkt sich auf den Umsatz aus. Das interessiert wahrscheinlich viele von euch. Ich habe jetzt hier mal das Marktpotenzial eines Spotify für Journalismus abgetragen. Hier seht ihr das monatliche Marktpotenzial. Ich habe schon gesagt, es gibt einmal diese Diversität an Formaten, also Web, App und E-Paper. Und das in der zentralen Umgebung und möglichst große Bandbreite an regionalen und überregionalen Verlagen. Das Produkt hier als das attraktivste, das heißt, digitale Produkt mit den höchsten Umsätzen. Die Umsatzmaxima, also das heißt, wir haben ja Umsatzpotenzialkurven hier oben, das sind jeweils die oberen, ne? Und drunter seht ihr die Nachfragekurven. Die Umsatzmaxima immer im Bereich zwischen 9,95 Euro und 15 Euro. Ganz wichtig ist hier, wir haben hier eine Varianz in den Ergebnissen. Das liegt an den unterschiedlichen Methoden. Deswegen haben wir es eher so gemacht, dass wir mit relativen Unterschieden gerechnet haben, um hier wirklich auch validiert unterwegs zu sein. Grundsätzlich, wie gesagt, wir sehen unterschiedliche Höhen, aber auch unterschiedliche Ja, aber ähnliche Verläufe sozusagen. Und wie ich schon gesagt habe, Spotify für Journalismus ist das aus Konsumentensicht zumindest attraktivste Produkt. Das zieht sich über alle drei Methoden. Für die Leute, die sich das jetzt ganz genau angeguckt haben, bei PSM, bei der untersten Methode, ich habe die Methode alle rausgelassen, da ist noch ein Punkt über 15 Euro, den haben wir aber rausgelassen, was an der Systematik der Methode liegt. Also wer das nochmal genau wissen möchte, kann mich da gerne ansprechen. So, genau. Und jetzt bin ich auch schon fast am Ende. Was ich noch einmal kurz sagen möchte, ist die Wichtigkeit der Ergebnisse der Choice-Based Conjoint-Analyse. Hier haben wir im Choice-Based Conjoint heißt grundsätzlich, wir fügen diese Plattform in den Markt hinzu und gucken dann, was mit den anderen Angeboten passiert. Wenn wir das dann machen, dann sehen wir, dass die Gesamtumsätze stabil bleiben, trotz Berücksichtigung von Kannibalisierungseffekten im Gesamtmarkt, das heißt in dem Markt, wo wir noch Printabonnements mit drin haben. Und wir haben einen Zuwachs im digitalen Zukunftsmarkt um 10%. Das heißt, aufgrund des relativ niedrigen Preises haben wir nicht so wahnsinnig hohe Umsatzeffekte, aber wir haben sehr, sehr interessante Effekte, was sozusagen die Markterweiterung betrifft. Also das Abonnementpotenzial würde sehr, sehr stark ansteigen, sagt zumindest diese Methode. Und dieses Abonnementpotenzial, diese Erhöhung der Abonnementpotenziale verteilt sich dann auch, das konnten wir aufgrund der großzahligen Befragung super machen, erlaubt dann auch Differenzierungen in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen vorzunehmen. Und hier sehen wir, dass dieser Effekt relativ gleichmäßig auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen wirkt. Das bedeutet, dass wir auch Menschen, die kein so hohes politisches Interesse haben, die kein so hohes Medienvertrauen haben, die eine eher geringere formale Bildung haben, oder auch vor allem jüngere Menschen, dass wir die mit so einem Angebot, mit so einer umfassenden Plattform also besser als zumindest aktuell der Fall ist, erreichen würden. Und damit vielleicht Tendenzen entgegenwirken würden, Inhalte eher auf ein zahlungskräftiges, wohlhabendes Publikum auszurichten. Und damit hätten wir möglicherweise starke Effekte für die Vielfaltsicherung. Ganz wichtig ist mir noch einmal zu sagen, dass es diesen nutzerseitigen Wunsch gibt. Auch das wurde mit der CBC gezeigt, Inhalte zu bündeln. Und Inhalte zu bündeln, auch wenn man zum Beispiel nur ein regionales und ein überregionales Medium zusammenpackt. Also Bündelung an sich wird vom Konsumenten als wesentlich attraktiver wahrgenommen als Einzelprodukte. Deutlich mehr Menschen würden für digitalen Journalismus zahlen. Das sagt die Choice-Based Conjoint-Analyse. Wir haben eine deutliche Markterweiterung um bis zu 40% im Gesamtmarkt und im digitalen Markt. Und wir haben eine Umsatzstabilität bzw. leichte Erhöhung im digitalen Zukunftsmarkt und wahrscheinlich ein vielfältiges Angebot. Zumindest können wir ein vielfältiges Angebot durch so eine Plattform sichern. Weitere Fragen für die Verlage, ein Riesenthema, Kriterium der Umsatzverteilung. Das ist etwas, was wir in Zukunft uns noch genauer angucken müssen. Bislang ging es eher um die Marktpotenziale, weil das war vorher noch nicht da. Pricing, da würden wir sagen, haben wir vielleicht schon ganz gut abgedeckt. 9,95 € bis 15 Euro waren zumindest die optimalen Preise. Ausgestaltung der Algorithmen, damit meine ich, es wäre wünschenswert, Algorithmen zu haben, die fair und vielfaltsfördernd funktionieren und nicht so funktionieren, wie das bei den großen anderen Plattformen der Fall ist. Und als letztes Verlust der Markenbindung bzw. Datenhoheit, auch ein riesiges Thema für die Verlage. Da würden wir sagen, kann man vielleicht schon was mit dezentralen Lösungen machen, weil da würden tatsächlich dann die Inhalte in den Markenumfeldern der Verlage verbleiben. Ansonsten bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit. Das sind die drei Kollegen. Und jetzt wünsche ich ein schönes Panel.
So, damit ihr es wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, würde ich unsere vier Gäste nach und nach einmal vorstellen. Peter Gerlach ist Leiterin der Abteilung für Medienpolitik und Innovation bei der Landesanstalt für Medien in NRW und als solche war sie Mitauftraggeberin der heutigen Studie, die ihr gerade gesehen habt. Tobias Lammert ist beim WDR für Marketing und Vertrieb zuständig in der WDR Media Group und heute ist er vor allem in seiner Funktion als Strategie- und Konzeptverantwortlicher für die App oder das Projekt Voyager hier. Voyager haben wahrscheinlich die wenigsten von euch bisher gehört, weil es noch in der Beta-Phase ist, noch nicht öffentlich am Start. Es handelt sich dabei auch um eine Plattform für Journalismus, die vor allem aus dem Audiomarkt kommt, nämlich von lokalen Radiosendern, die eine gemeinsame Plattform und neue Reichweiten dadurch erschließen möchten. Benjamin Matthäus ist auch Startup-Gründer. Sein Startup habt ihr möglicherweise schon gehört, weil sie damit seit einem halben Jahr, glaube ich, bisschen länger als einem halben Jahr am Markt sind. Das Startup heißt Informed und ist eine Plattform, wo ihr verschiedene textbasierte Medien konsumieren könnt. Das sind kuratierte News von einigen der größten Medien der Welt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich auf die Website komme. Ihr habt es nämlich geschafft, die New York Times, die Financial Times, das Wall Street Journal und viele weitere große Medienmarken für euch zu gewinnen und dafür zu begeistern, ihre Inhalte dort zur Verfügung zu stellen. Und Ulrike Teschke ist unser vierter Gast in der Runde. Sie ist die Geschäftsführerin des Berliner Tagesspiegels, kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Eine renommierte Tageszeitung mit einer Auflage von insgesamt 100.000 oder 102.000 Exemplaren, davon 88% im Abo. Und wir sprechen ja heute viel über Abo-Modelle, deswegen wollte ich die Zahl mal mit euch teilen. Und 50% davon sind E-Paper-Auflage, also digitale Abos. Herzlich willkommen in der Runde. Schön, dass ihr heute hier dabei seid, um mit uns über Plattformen zu diskutieren. Die erste Frage würde ich mal an dich stellen, Peter. Und zwar, ihr habt die Studie einen Auftrag gegeben. Und der Auftrag von so einer Landesmedienanstalt ist ja, die Vielfalt, die Meinungsfreiheit zu fördern, aber auch ökonomische Rahmenbedingungen sicherzustellen, in denen die Medienlandschaft prosperieren kann. Wie nimmst du im Moment die Medienlandschaft wahr? Was war für euch der Grund, diese Studie zu beauftragen?
Ja, also vielen Dank für die Frage. Also diese Studie hat sich konkret entwickelt aus einer anderen Studie, die wir vor 2 Jahren in Auftrag gegeben haben. Da ging es eher um die Zahlungsbereitschaft und da hat es sich schon ein bisschen daraus entwickelt, dass es möglicherweise für solche Kooperationen, dass es dort ein gewisses Marktpotenzial geben könnte. Und wir haben gesagt, das hört sich so interessant an, da wollen wir ein bisschen weiter forschen und haben deswegen eine weitere Studie in Auftrag gegeben. Wie schätzen wir den Markt ein? Also du hast es richtig gesagt, unsere Aufgabe, also eines unserer Schutzgüter ist die Vielfalt. Und damit beschäftigen wir uns Tag ein und Tag aus, insbesondere im Journalismus-Lab, was kann man tun, um die Vielfalt zu fördern. Und natürlich kann man sagen, es gibt doch so unglaublich viel, haben wir denn überhaupt ein Vielfaltsproblem? Also eigentlich gibt es ja wahrscheinlich mehr denn je. Aber Vielfalt ist, also die Vielfalt von Angeboten ist ja kein Selbstzweck, sondern es gibt ja einen Grund, warum wir das haben möchten. Ja, wir sind der Überzeugung, dass wir eine vielfältige Medienlandschaft brauchen, um unsere Demokratie zu fördern oder aufrechtzuerhalten. Und Medien sind demokratiefördernd und meinungsbildend. So, und dann muss man sagen, es reicht ja nicht, dass die Medien einfach da sind, um diesen Auftrag, also diese Demokratieförderungsfunktion wahrzunehmen, sondern dazu müssen sie auch nachgefragt werden. Und da sehen wir schon noch ein gewisses Potenzial, dass insbesondere journalistische Inhalte auch auf sozialen Medien nicht so nachgefragt werden, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und ja, und da muss man vielleicht über neue Ideen nachdenken, wie man Inhalte attraktiv machen kann und mundgerecht servieren kann. Und vielleicht ist eine solche Kooperation eine Idee. Mhm.
Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, eine der Schwierigkeiten oder warum viele Menschen heutzutage weniger Zugang zu Journalismus haben, sind die vielen Paywalls. Und Ulrike, ihr habt beim Tagesspiegel, wie fast alle großen Medien, von ein paar Jahren von einem reichweitengetriebenen, werbefinanzierten Modell auf ein Paywall-Modell umgestellt. Wie hast du die Leserstimmen wahrgenommen? Gibt es da viel Kritik aus der Leserschaft? Gibt es viel Bedarf an anderen Wegen, hinter eure Paywall zu kommen? Gibt es da viel Frust? Gibt's da viele Reaktionen darauf?
Eigentlich nicht. Ich muss sagen, früher war das ja alles for free. Wir haben ja, kommen ja alle aus, die meisten Verlage aus der Printwelt und die Printzeitung wurde ja auch verkauft. Mhm. Und wir sind ja alles Wirtschaftsunternehmen und müssen unsere tollen Redaktionen und Redakteurinnen und Redakteure ordentlich bezahlen. Und dafür ist einfach lebensnotwendig, dass wir unsere Inhalte genauso wie wir in der Printzeitung die verkauft haben, müssen wir sie auch im Netz verkaufen. Und ich glaube, es war ein großer Fehler am Anfang, alles for free hinzustellen. Und so dass das sich so eingeprägt hat, im Netz bekomme ich alles kostenlos. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Gibt es auch eine so einen Spruch. Ich finde, dass guter Journalismus auch verpreist werden muss und gute Journalistinnen und Journalisten müssen vernünftig bezahlt werden. Und deshalb haben wir eigentlich aus unserer Leserschaft bisher überhaupt keine Kritik bekommen bezüglich irgendwelches Pricings oder sowas. Also wir sind sogar eine Zeitung, die einen relativ hohen Preis hat im Print, wie auch digital. Wir sind zum Teil teurer als die Süddeutsche oder auch oft als die FAZ. Aber unsere Leserinnen und Leser honorieren das sehr.
Tobias, du kommst ja vor allem aus dem Radiobereich oder hast bei eurem Startup vor allem auch mit Radioanbietern, aber auch mit lokalen Redaktionen gesprochen. Wie hast du die Gespräche mit ihnen erlebt? Ist das, fühlen die sich gerade in einer Notlage, geht's denen wahnsinnig schlecht oder warum haben die Bedarf oder Interesse an so einer Plattform, an einer gemeinsamen?
Naja, also die Notlage ist natürlich schon da. Es ist ganz klar, wir sprechen über Subventionen für die Zustellung, wir sprechen über die Kostenstrukturen, der Druck ist extrem da, wir wollen jetzt gar nicht über Papierkosten sprechen und so weiter. Also einfach die Frage, wie kommt man aus der Situation raus, wo die Nachfrage schwächelt, auch weil andere Angebote da sind, die vielleicht Aufmerksamkeit binden in Angeboten, die zwar auch Vielfalt haben, aber vielleicht eine in unserem Verständnis hier nicht gerade so günstige Vielfalt, weil da eben eine Zerstreuung stattfindet oder Beschäftigung mit Inhalten, die jetzt möglicherweise mit Demokratieförderung nicht so viel zu tun haben. Und wenn du dann nach der Situation fragst, klar, also ich selber habe im Lokalfunk angefangen und dann guckst du natürlich drauf, wie bildest du dein Geschäft ab? Ich habe dann ein BWL-Studium draufgesetzt und einfach geguckt, wie kriegst du das finanziert? Und da ist die Drucksituation gerade und im Besonderen im Lokalen, im Regionalen natürlich schon da. So, es betrifft die lokalen Radiosender, die regionalen Radiosender, es betrifft die Verlage und dann müssen wir natürlich gucken, wie kriegen wir dann in diesem Transformationsdruck, den es gibt, neue Geschäftsmodelle hin, in Ergänzung zu dem, was wir vielleicht an Subventionen haben wollen dann, ja. Und deswegen haben wir diesen Ansatz gefahren, wohlgemerkt rauskommend aus den Silos, weil das ist unsere feste Überzeugung in dem Projekt, deswegen haben wir im Lokalen angefangen. Wir müssen uns da zusammenschließen, wir sind ja auch Private Public, wir sind öffentlich-rechtliches, privates Projekt, deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein Bündnis für Qualitätsjournalismus haben, dann sind wir ganz schnell bei diesem Stichwort der Auffindbarkeit, weil es gibt ja so viel an wertvollen Inhalten, ob vor der Paywall oder hinter einer Paywall. Und deswegen, Voyager, wir haben uns auf den Weg gemacht, die Reise begonnen, um diese tollen, wertvollen Inhalte auffindbar zu machen. Aber dazu kommen wir ja vielleicht gleich
noch. Ja, würde ich direkt anknüpfen. Wie können wir uns diese App genau vorstellen? Wie sieht die aus? Was kann man daran erleben?
Ja, wir fangen mit dem Lokalen an. Du gehst in die App rein. Wir haben ja jetzt einen Prototypen gebaut und den auch Anfang des Jahres getestet. In einem kleinen Gebiet in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen-Lippe. 2 Millionen Menschen, die da wohnen, haben das da beworben, haben 2000 Downloads generiert. Und also in der Produktentwicklung machen wir wirklich dieses Thema Customer Centricity. Was nutzen die Leute, was wollen die Leute? So, und du gehst in die App rein, gibst deine Postleitzahl an. So, wenn du das möchtest. Mhm. Weil du dann die lokalen Nachrichten aus deinem Postleitzahlgebiet bekommst, aus dem lokalen Radiosender, aus der lokalen Zeitung, mit denen arbeiten wir alle zusammen. Und dann kriegst du per Algorithmus und nach deinen defaultmäßigen Einstellungen, du sagst, das ist meine Postleitzahl, das sind meine Gebiete, die mich interessieren. Also mein Feed zum Beispiel ist lokal, regional, national, weltweit, Sport, Gesundheit, Horoskop, Wetter. So. Und dann ist das ein Feed, der läuft 3 Minuten durch, der ist für mich individuell zusammengestellt. Wohlgemerkt, da sind wir wieder bei dem Thema Vielfalt. Ich kann nicht abwählen, was ich auf der App von einem Anbieter hören will oder nicht hören will. Also ich kann lesen, ich kann gucken, es sind die Bilder drin, ich kann es nur hören. Also es ist ein medienkonvergenter Ansatz. Text, Bild, Ton, alles haben wir dabei. Und dann kommt mein Feed, aber ich kann keinen der Anbieter, keinen der Content-Partner abwählen. Also wenn jetzt Springer dabei wäre schon, die haben übrigens auch schon angeklopft, dann könnte ich nicht sagen, ich will keinen Bildinhalt haben. Das ist unser Vielfalt-Generierungs-Algorithmus, wie er vor kurzem mal so schön genannt wurde in einer Session, weil wir sicherstellen wollen, dass du eben, jetzt kommen wir sehr auch in den philosophischen Ansatz dieses Konzeptes, dass du wirklich keine Filterblase da hast. Mhm. Wir wollen keine Rabbit Holes. Da hast du wirklich die große Vielfalt auf der App und dann kriegst du, um einmal bei dem App-Erlebnis zu bleiben noch, wenn du 3 Minuten einstellst, so ist es angedacht mit dem Eieruhr-Prinzip, du sagst, okay, morgens habe ich mein Tagesprepping, ich gebe 3 Minuten Zeit, das mache ich immer, wenn ich die Butterbrote für die Kinder schmiere, für die Schule. Ich habe 3 Minuten aktive Zeit für Voyager, mhm. dann kriege ich mein Newsfeed und dann geht's nachher automatisch in das live-lineare Radioprogramm, den Radio Stream von dem lokalen Radiosender, den ich da hinterlegt habe. Es ist ein cooles Erlebnis. Und wenn ich im Auto sitze, kann ich auch nochmal sagen, jetzt habe ich, wir wollen es in der Ausbaustufe so koppeln, du unterbrichst mich, ne? Also ich bin sehr begeistert von dem Produkt. Dann sagst du, ich koppel das mit der Autofahrt, Fahrzeit von mir zu Hause bis zur Arbeit sind 20 Minuten. Das Ding, wir haben von den Tiefenpsychologen gelernt, der Mensch liebt abgeschlossene Handlungskreise. Ich setze mich ins Auto, höre da weiter und mein Feed dauert exakt die Autofahrzeit. Im Hintergrund wird, das haben wir sichergestellt über die technischen Möglichkeiten, wir arbeiten ja mit einem Mediatek-Startup zusammen, im Hintergrund werden Inhalte gedehnt oder gestaucht, wie es gerade gebraucht wird. Also wenn ich im Stau stehe, dauert es noch ein bisschen länger. Mhm. Aber wenn ich ankomme am Parkplatz, dann ist das Ding fertig. Und ich habe morgens sozusagen, das ist das, was wir auch wollen in der Anlage, Tagesroutine für die Menschen, morgens mein Tagesprepping mit Audio on Demand oder Reading on Demand dann schon mal durch. Und letzter Satz erstmal, ich werde dann auch zu den Angeboten hingelenkt. Wir wollen also nicht eine Plattform sein, die die Menschen bindet, wie das die anderen, gerne die US-amerikanischen und die chinesischen Anbieter machen, die einfach sagen, bitte bei mir bleiben, bitte süchtig werden, sondern wir verlinken bewusst zu den anderen Angeboten. Und wir sind dann diese Verlinkungsmaschine und gehen zu den regionalen Tageszeitungen, wir gehen zu den privaten Radiosendern, wir gehen zur ARD-Audiothek und so weiter und so fort.
Ben, ihr habt einen etwas anderen Ansatz gewählt. Du hast es im Vorgespräch mal Top-Down versus Bottom-Up genannt. Also während ihr mit den lokalen und regionalen Anbietern anfangen wollt, die, glaube ich, auch den größten Bedarf haben, habt ihr euch entschieden, erstmal auf die wirklich renommierten, bekannten internationalen Marken zuzugehen, wo man ja sagen muss, die haben ja eigentlich alle mittlerweile sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle für sich gefunden mit den Paywalls. Wieso hatten die überhaupt Bedarf? Wieso hatten die ein Interesse, mit euch zusammenzuarbeiten?
Die haben jetzt in den letzten Jahren, also die haben früher als die deutschen Verlage ihre Paywalls hochgefahren, ihre digitalen Paywalls, und sind jetzt auf einem sehr flachen Wachstum angekommen bei ihren Abos. Mhm. Da sind die Deutschen noch nicht ganz dran, die wachsen noch gut, ordentlich kräftig in ihrer Kernzielgruppe. Und die Internationalen haben halt gemerkt, okay, wir haben unsere Kernzielgruppe abgefischt und müssen jetzt schauen, wo wir weiter wachsen können und was können wir da machen. Wir arbeiten mit Dritten, wir arbeiten mit Plattformen, wir schauen, was da noch geht. Und zum einen konnten wir sie dadurch überzeugen und sagen, wir bauen eben kein Spotify für Journalismus, sondern wir bauen Informed. Und das ist ein bisschen anders als eben der Spotify-Ansatz. Und zum anderen waren eben die internationalen großen Marken eben der größte gemeinsame Nenner, wenn man auch etwas nicht nur in Deutschland launcht, sondern eben europaweit. Also wir sind auch wir sind eigentlich weltweit verfügbar, konzentrieren uns gerade aber auf Europa, was als Wachstumsmarkt. Mhm.
Dann würde ich auch dir jetzt nochmal die Chance geben, so einen 1-2-Minuten-Pitch zu halten. Wenn ich Informed aufmache, was erwartet mich da? Wie sieht das Ganze aus?
Genau, also Informed kuratiert die besten Artikel der internationalen Verlage, hoffentlich bald auch der deutschen, in einem Daily Brief, wo wir eben durch Menschen kuratiert, also auch erstmal weg von den Algorithmen, damit wir eben nicht in eine Filterblase kommen, damit wir eben nicht in diese Gefahren der Missinformation etc. kommen, Da kuratieren wir eben den Daily Brief, zum einen mit Top-Inhalten, die sozusagen für alle relevant sind, und dann haben wir noch eine kleine Kategorisierung, wo man aus 19 Kategorien auswählen kann, Politik, Wirtschaft, Sport etc., um dann so ein bisschen auch auf seine Interessen einzugehen. Wir vertonen zum Teil auch die Artikel maschinell und haben jetzt seit letzter Woche auch über ein kleines, fein getuntes und fact-checked AI-Modell Zusammenfassung zu jedem Artikel in die App gebracht, sodass Leute, die vielleicht nicht morgens den Economist-Artikel lesen wollen, aber zumindest wissen wollen, worum es geht, dann die Zusammenfassung bekommen, dann können die den bookmarken und können den dann beim Frühstückstisch am Samstag lesen oder hören.
Ulrike, du hast jetzt hier zwei sehr unterschiedliche Ansätze gehört und natürlich auch vorhin schon die Ergebnisse der Studie, die ein großes Marktpotenzial versprochen haben. Wie würdest du das aus Verlagssicht beurteilen? Ist das für euch spannend? Hättest du Lust, bei so einer Plattform dabei zu sein, oder siehst du es eher kritisch?
Also testen würde ich gerne alles, definitiv. Also ich will nochmal sagen, wir sind halt als Verlag und also wir sind halt ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen Geld verdienen. Und das ist leider gehört halt auch immer mit dazu. Ich bin überhaupt nicht gegen solche Ideen. Ich würde das auch sehr, sehr gerne einfach mal ausprobieren. Ich finde zum Beispiel das mit Voyager total spannend und interessant, gerade als Regionalverlag, weil es ja wirklich eine Verbreitung ist. Wenn ich als Verlag auch davon mit profitieren kann, finde ich das immer spannend. Dass man eine größere Reichweite bekommt, da stehen wir voll dahinter, und dass wir vor allen Dingen unsere Vielfalt erhalten wollen, das finde ich auch. Und da haben wir ein großes Asset zu verteidigen, wenn man das auch im Vergleich zu Amerika sieht, wo ja auch wirklich also ein großes Verlagssterben einfach da ist und die Vielfalt und die regionale Vielfalt einfach nicht mehr vorhanden ist. Und ich finde, da sind wir in Deutschland noch sehr, sehr gut aufgestellt, und wir sollten auch die kleineren Verlage auch da immer unterstützen, auch gerade was das Regionale anbetrifft, dass jeder auch wirklich Zugang zu guten und kuratierten Nachrichten bekommt.
Aber am Ende entscheidet ihr euch dann doch hauptsächlich für euer eigenes Abo, das dann in den Mittelpunkt der Strategie zu stellen. Oder verstehe ich das falsch bei den großen Medienhäusern?
Na sicherlich, das müssen wir jetzt auch erstmal, weil es gibt ja keine Alternativen bisher. Also es gibt ja noch keine Plattform oder irgendetwas, und wir sehen ja selber, dass wir noch sehr, sehr viel Potenzial haben. Das hat ja auch Ben eben gerade gesagt, dass wir noch lange nicht am Ende sind, weil wir sind ja erst am Anfang, gerade das ganze Thema Digital-Abo. Vorher haben wir ja sehr viel auch von Werbeerlösen gelebt, die werden weniger, und was ja auch für uns als Qualitätsmedien sehr wichtig ist, wir wollen uns ja auch nicht von Werbung abhängig machen. Wir wollen ja wirklich unabhängig sein und eine unabhängige, kuratierte Berichterstattung haben. Und dadurch, dass wir sehr viel Wachstumspotenzial noch sehen und das auch tagtäglich in unseren Abschlüssen für unsere Artikel auch, ist der Druck im Moment noch gar nicht so da. Und wir haben auch keine wirkliche Alternative, wo man jetzt sagen könnte, da machen wir jetzt mal mit. Also Informed wäre jetzt wahrscheinlich, wir haben uns vorher schon unterhalten, ich finde das richtig spannend, wäre vielleicht sowas, was wir auf jeden Fall ausprobieren würden.
Ich finde auch da, wenn man sich das anhört, finde ich auch den Vergleich zu Spotify für Journalismus halt falsch. Mhm. Also wir gehen von einem ganz anderen Startpunkt aus. Als Spotify damals losging, Digitalisierung war noch sehr weit weg, vor allem in Europa. Die Labels hatten selber gar keine Subscriptions, keine Abo-Modelle, kein digitales Angebot, waren überrannt von Napster und Co., wussten nicht, was sie machen sollen. Und da war halt Spotify dann eine Lösung, die sich sehr schnell angeboten hat, die auch die Labels sehr schnell mit integriert hat und beteiligt hat. Ne? Das ist ein ganz anderes Modell. Und wir starten jetzt von einem Modell, wo wir gar nicht mit dem Abo des Tagesspiegels beispielsweise konkurrieren wollen, sondern wir wollen eine Ergänzung schaffen. Mhm. Wir haben auch 3 Monate ungefähr eine Studie gemacht, intern, mit auch 1500 Leuten. Und wir haben halt festgestellt, es gibt diese Nutzergruppe, die sagt, ich möchte ein bisschen von allem lesen. Ich brauche auch nicht alles von einem. Mhm. Ich glaube, die New York Times bringt 600 Artikel am Tag raus. Das kann ja auch keiner lesen. Wobei sich das auch verteilt. Aber
soll ja auch keiner.
Genau. Aber so ein bisschen von allem ist halt das, was wir versuchen, da ranzugehen. Und wenn man davon ausgeht, dass wir... Unsere Mission ist nicht, ein Monopol aufzubauen, was dann alle Zeitungen integriert, sondern eine Ergänzung zu dem, was da ist. Und darüber hatten wir uns ja auch vorhin unterhalten. Also wir machen jetzt beispielsweise auch einen Test mit dem Wall Street Journal. Mhm. Die haben uns ein gewisses Kontingent an Abos gegeben, die wir weitergeben können. Und wenn jemand bei uns sozusagen mehrere Wall Street Journal Artikel liest und die auch liked und speichert und bookmarkt, irgendwann kommt dann ein Pop-up oder auch beim Abo, wenn die unser Abo abschließen, wo wir sagen, willst du nicht das Wall Street Journal Abo auch abschließen? Und das wäre so eine Kollaboration, ein Affiliate, ein weiterer Marketingkanal, wo man dann sagt, hol dir das Tagesspiegel-Abo und lies ein bisschen von allem anderen bei Informed, weil du sozusagen ja auch die Vielfalt haben willst.
Aber das bedeutet, das große Versprechen, ein Abo alle News, das haben wir dann immer noch nicht, und das ist auch noch nicht in Aussicht. Oder wie siehst du das, Peter? Du hast dich gerade gemeldet.
Ja, ich habe mich gemeldet, weil ich sagen wollte, dieses Spotify für Journalismus hat ja auch nie jemand ernst gemeint. Ja, es ist einfach nur, es kann sich jeder darunter sehr gut etwas vorstellen und weiß, was gemeint ist, dass die Rahmenbedingungen für die Medienschaffenden bei Spotify nicht optimal sind, glaube ich, müssen wir jetzt gar nicht groß diskutieren. Aber dass es vielleicht eine wirklich coole Idee ist, sowas anzubieten, was so einfach ist, was wenig kostet, kostet und was einfach auf einmal jeder hat und wo man plötzlich sogar Playlists austauscht und alles, das ist schon cool. Ja, und ich meine, ich glaube, Schweden ist kleiner als Nordrhein-Westfalen. Also ne, man muss kein US-Tech-Gigant sein, um gute Ideen zu haben. Aber ich wollte auch noch sagen, also wir haben jetzt hier gehört von Ulrike, dass gar nicht so sehr der Druck besteht, weil das alles noch gut selber funktioniert. Und also ich glaube, es gibt genügend andere, auch große Verlage, bei denen die das digitale Geschäft nicht so gut funktioniert, dass sie sagen würden, alles easy, kriegen wir hin, wir brauchen da keine anderen Möglichkeiten. Und es ist so, eine Kooperation ist vielleicht eine Möglichkeit, dass alle Geld verdienen müssen, ist klar. Wir sind nicht der öffentliche, oder wir, also ich sowieso nicht, aber das ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die kein Geld damit verdienen müssen und das muss sich wirtschaftlich tragen. Und deswegen ist es gut, wenn man über eigene Ideen nachdenkt, wo man sagt, das ist ein Geschäftsmodell, wo alle von profitieren können. Jeder möchte überleben damit. Ne? Und es ist nun mal ein Fakt, dass klassische Medien viele Menschen heutzutage nicht mehr erreichen, auch gerade jüngere Menschen nicht mehr. Und kann man sich schon fragen, woran liegt das? Ja, also meine jüngere Menschen sind ja nicht fauler oder dümmer. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich immer so stimmt, dass früher jüngere Menschen mehr Nachrichten konsumiert hätten. Wie denn? Um 8 Uhr die Tagesschau und tagsüber die Zeit.
Mit den Eltern.
Ja, genau. So, aber ob das wirklich immer so war, das so. Aber man muss vielleicht auch mal sagen, wir sprechen jetzt hier immer von Vielfalt und meinen die Angebotsvielfalt. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Art von Vielfalt, also quasi eine Binnenvielfalt, was man eher unter dem Stichwort Diversität betrachten kann, ja. Und ich glaube zum Beispiel, dass klassische Medien heutzutage nicht divers genug aufgestellt sind, ja. Und dass sich viele Menschen dort einfach nicht mehr wiederfinden mit ihren Positionen, mit ihrem ganzen Leben. Und die suchen sich natürlich dann andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Und dann findet man in sozialen Medien unfassbar viele Inhalte und sagt, ja, ich habe doch hier alles und es kostet noch nicht mal was. Wieso soll ich Geld ausgeben für Angebote, die gar nicht mein Leben widerspiegeln und reflektieren? So, und in den sozialen Medien hat man dann natürlich so eine trügerische Vielfalt, weil es dort kein Chefredakteur kuratiert, sondern ein Algorithmus, der unter Umständen immer wieder die gleichen Inhalte hochspielt. Und dort werden Meinungen eben häufig bestätigt. Dort werden keine Meinungen geformt, weil ich ja keine Gegenposition präsentiert bekomme.
Ich habe gesehen, da sind sofort zwei Mikros hochgeschnellt. Ich bin gespannt, was aus deiner Aussage gerade die beiden getriggert hat. Ulrike, du zuerst.
Naja, ich wollte sagen, das klassische Abo-Modell oder auch das Digital-Abo ist ja das eine. Also wir als Tagesspiegel, wir haben jetzt 30 Kanäle, über die wir unsere Inhalte ausspielen. Ja, also wir sind sehr viel auf sozialen Medien unterwegs, auf jeglicher Art. Also wir hatten vorher, vor 7 Jahren, als ich beim Tagesspiegel anfing, vielleicht 3 Kanäle. Im Moment sind wir auf 30 Kanälen. Instagram, alles. Rauf und runter machen auch Angebote für jüngere Leute.
Aber verdient ihr denn damit Geld?
Na klar, sonst würden wir es ja nicht tun, weil wir die Leute damit auch an unsere Marke ranführen und sagen, hey, wir sind der Tagesspiegel, sonst würden die Leute gar nicht erreichen. Das ist ja genau der Grund, dass wir auf diese Kanäle gehen, um die jungen Leute auch zu erreichen. Und wir machen sehr viele Leserbefragungen und schauen, wie wir die Leute erreichen. Wir machen viel mit Schülern auch und, um sie genau an den Markenkosmos, wir sind ja nicht nur eine Zeitung oder eine Website, sondern wir machen ja viel mehr, wir machen Veranstaltungen, wir machen Fachbriefings, wir machen Reisen, wir haben ein E-Commerce, einen Shop und so weiter. Also den Brand, die Marke Tagesspiegel, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir stehen für eine bestimmte Haltung, für bestimmte Inhalte und für bestimmte Produkte. Und deshalb versuchen wir auch wirklich auf allen Kanälen eben an die Leute ranzukommen. Und wir haben damit auch Erfolg, weil sich die Leserschaft des Tagesspiegels verjüngt hat.
Ben, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich wollte sagen, in unserer eigenen Studie sind wir halt auch schnell darauf gestoßen, dass die jüngere Generation verschiedene Perspektiven auch sehen will. Und oft bildet ja eine Zeitung im sehr groben Sinne eine bestimmte Perspektive ab, sagen wir mal im politischen. Und die wollen halt eine sehr diverse politische Ausrichtung sehen. Und dafür haben wir dann beispielsweise auch unsere sogenannten Deep Dives gebaut, wo zu einem Thema dann 4, 5 verschiedene Artikel aus sehr unterschiedlichen Perspektiven kuratiert werden, was dann halt in dem Sinne eine Zeitung schwieriger abbilden kann. Mhm.
Ich will nur sagen, nochmal, wir haben eben auch sehr viele Newsletter zum Beispiel, gerade was das Diverse auch anbetrifft. Wir haben einen Querspiegel und versuchen auch über diese Newsletter und diese große Vielfalt auch nach Möglichkeit die große Masse der Bevölkerung mit unterschiedlichen Lebensweisen auch abzuholen.
Aber lass uns doch gerade mal bei dem Thema Vielfalt, Diversität bleiben, weil da schließt das ganze große Thema Kuratierung und auch Algorithmen mit an. Das fand ich bei eurem Ansatz ganz spannend, dass ihr zum Beispiel sagt, das Modell soll transparent sein, auch gegenüber allen Partnern, und auch die Algorithmen sollen transparent sein und es soll klar sein, wonach am Ende priorisiert wird. Wie genau wird das bei euch auf der Plattform aussehen, dass ich sowohl Inhalte bekomme, die mich interessieren, aber aus meiner Filterblase ausbrechen?
Naja, wir sind gerade dabei, genau das ja auszuarbeiten, weil das ist genau das, was ich jetzt vorhin nochmal dazu sagen möchte. Zunächst, also wir haben Private Public diese extreme Power, eine ganz wertvolle Power hier im Land, und die heben wir nicht. Ganz konkret, öffentlich-rechtlich und privat, wir haben das entsprechende Geschäftsmodell dazu gebaut. Wir haben dann, ich habe vorhin von den Silos gesprochen, öfter mal in den verschiedenen Lagern gesessen und immer gegenseitig, es passiert ja auch heute noch, ne? Verlage gegen die Öffentlich-Rechtlichen, was ist hier los, Presse, immer dieses absolute Gegeneinander. Wir haben gesagt, lass uns mal endlich zu einem Miteinander kommen. Ich habe in Nordrhein-Westfalen im Landtag das Bild gezeichnet, wir sind da, zwei Kinder, und streiten im Sandkasten um die Förmchen. Und im Hintergrund kommt der Bagger angefahren, da steht Google, Amazon, Meta, Facebook, don't know what drauf, der nimmt uns den ganzen Sandkasten weg. Also ich bin ja Werbevermarkter, ne? Das erleben wir bei uns im Tagesgeschäft jeden Tag. Mit den kleinen, mit den mittelständischen Kunden, da gehen die ran und da wird das Geld verdient und wir sagen dann, ja okay, aber wir können mit denen auch noch ein bisschen Geld verdienen, wir können bei YouTube noch ein bisschen was ziehen und so weiter. Da gehen wir aber zu den Tieren, die uns irgendwann fressen können, und bedienen die auch noch. Und das ist etwas, was uns wirklich umtreibt im Geschäftsmodell. Um das kurz noch auszuführen, ist es halt so, wir sagen, selbstverständlich wird mit den öffentlich-rechtlichen Inhalten kein Geld für die Öffentlich-Rechtlichen verdient, weil die haben das Ziel der Verbreitung, Inhalte möglichst breit zu verbreiten. So, die privaten Partner, die wir uns auf der Plattform haben, die müssen, Ulrike hat es gesagt, das Geld entsprechend verdienen, die müssen vermarkten, die müssen verwerten. So, genau das ist mit diesen beiden Vs bei uns möglich. Und wir haben das Erlösmodell, der Lukas hat es vorhin gezeigt, auch schon für uns gerechnet. Diese Erlösanteile, die sind attraktiv. Und wir müssen jetzt einfach mal damit anfangen, da loszulegen, uns hier in unseren domestischen Märkten da zu stärken und mal dieses Gegeneinander wirklich wegzulassen. Was ich wirklich noch oft erlebe, ist dieses, naja, da ist aber irgend noch was dahinter, was der Öffentlich-Rechtliche da wohl vorhat. Also das ist wirklich eine Sache, die wir endlich mal hinter uns lassen sollten. Lass uns zusammen an einen Tisch setzen. Wir haben es in Nordrhein-Westfalen genauso gemacht, dank LFM NRW. Ihr habt ja uns dazu eingeladen, an einen Tisch auch geholt. Und wir haben jetzt ein ganz tolles Ergebniserlebnis. Jetzt zu deiner Frage mit den Daten. Wir stellen wirklich zusammen die Spielregeln auf. Wir sagen, okay, Algorithmus ist dann, jeder öffentlich-rechtliche Inhalt ist zum Beispiel an Stelle 4. So, und die anderen drei sind halt davor. Und dann wechselt das mal. Aber all die Sachen, die zu definieren sind, da sind wir gerade on the way. Und das müssen wir einfach dann miteinander und dürfen es und wollen es vor allen Dingen auch miteinander machen. Wir nennen das immer im Dreiklang einladen, ermutigen, inspirieren. Das ist etwas, ich war jetzt im November in den Staaten, habe mir das dann nochmal angeguckt, um den Bogen nochmal einmal abzuholen. Die sagen, es ist ganz klar, in der Masse an Inhalten, die du einfach in den Medienmärkten hast, du findest die Übersicht nicht. Und deswegen ist es kein sowohl als auch, kein entweder oder, sondern sowohl als auch, dass wir uns darum kümmern, diese tollen Inhalte zu finden. Die Amis sagen, it's about discovery, genau was du sagst. Du musst erstmal mit der Marke in Berührung kommen, du musst an die Inhalte erstmal rangeführt werden, und genau das machen wir mit unserem Ansatz.
Der Titel der Studie, die ihr vorhin gehört habt, heißt ja auch Co-Opetition is King. Also Co-Opetition, diese Mischung aus Kooperation, aber auch Wettbewerb miteinander. Ihr habt die Studie mittlerweile schon sehr viel vorgestellt, seid damit auf Tour gegangen. Ich glaube, Ende Februar wurde sie schon vorgestellt. Wie ist denn die Reaktion der Medienhäuser und wie nimmst du auch die Kooperationsbereitschaft zwischen den Häusern wahr? Sind das so einzelne Fürstentümer, die sich gegenseitig bekriegen, statt eben ihre Kräfte zu bündeln gegen die großen amerikanischen Konzerne?
Ja, also zum einen, hier vorne liegt die Studie auch noch. Wen es interessiert, der kann sich gleich eine mitnehmen. Kurze Werbepause. Ja, also sehr unterschiedlich nehmen wir. Das haben viele, Tobias hat es eben schon gesagt, es haben viele einfach auch Vorbehalte. Ja, aber, und wir müssen ja Geld verdienen. Und eigentlich schaffen wir das auch alleine. Und wir wollen jetzt nicht wieder auf irgendeine andere Plattform und so. Und andere sehen aber absolut die Notwendigkeit und sagen, wenn wir uns nicht selbst etwas ausdenken womit wir leben können. Weil ich meine, es gibt ja Geschäftsmodelle, mit denen alle leben können. Und wenn wir das nicht selber in die Hand nehmen, dann kommen eben die Großen und greifen es hinterher ab. Ne? Also es ist sehr unterschiedlich. Wir würden uns wünschen, dass etwas mehr Kooperationsbereitschaft da wäre und dass man eher einfach mal sagt, wir probieren es einfach mal aus und wenn es nicht klappt, also es ist ja keine Ehe, die man schließt.
Stimmt. Tobias? In Ergänzung vielleicht noch, wir haben eine Lesson Learned, die kommt aus dem Videobereich. Wir haben selber vor ein paar Jahren, ist es noch nicht lange her, einen Ansatz gehabt in Deutschland, Germany's Gold, vielleicht kennt das jemand hier im Raum, wo wir gesagt haben, Öffentlich-Rechtliche und Produzenten zusammen und Fernsehsender zusammen machen eine deutsche Streaming-Plattform. Deutsches Film- und Fernsehgedächtnis gleichermaßen. So, dann sind wir nach Bonn gegangen und wollten das vom Bundeskartellamt genehmigt haben. Da sind wir in der 6. Beschlusskammer krachend gescheitert und die haben uns nach Hause geschickt und haben gesagt, Entschuldigung, Sie sind ein nicht genehmigungsfähiges Hardcore-Kartell.
Hardcore-Kartell?
So, Hardcore-Kartell, das kennt man normalerweise irgendwie aus anderen Branchen, würde ich sagen. Ja. Ja. So, und dann sind wir nach Hause gegangen, 2 Zentimeter mit Hut und haben uns das... Und gedacht, was ist jetzt hier los? Monate später sind die Amis gekommen und haben hier den Markt gemacht. So, und das ist etwas, man merkt es mir, glaube ich, an, was mich echt umtreibt. Diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen im Printbereich, im Textbereich, im Audiobereich. Und das droht, wenn wir uns jetzt hier nicht zusammentun. Weil jetzt, man sieht's ja, das ist jetzt ein extremer Verdrängungswettbewerb. Hier läufst du über die Fläche und siehst es an jeder zweiten Ecke. Und die Streamer sind da im Videobereich und verdienen richtig viel Kohle. Und wenn wir da sagen, ja, wenn wir mal noch ein bisschen was mit YouTube, ist das im Nano-Bereich, ja. Die machen das Big Money im Videobereich, im Streaming-Bereich. Und das, wie gesagt, das darf uns hier bitte in den anderen Bereichen nicht passieren.
Ulrike, ihr seid ja mit dem Tagesspiegel zum Beispiel auch bei Google News vertreten, arbeitet dort auch gewissermaßen mit Google, mit einem dieser Tech-Konzerne zusammen. Was sind für euch so Kriterien, die ihr an solche Kooperationen anlegt? Wann lohnt sich das für euch und wann sagt ihr, das ist für uns unattraktiv, da sind wir nicht bereit mitzugehen?
Immer dann, wenn unsere eigene Marke nicht beschädigt wird. Das ist für uns das A und O. Also mit beim Google News Case ist es ja so, dass über Google unsere Inhalte gefunden werden und die User werden dann auf unsere Seite sozusagen geleitet, also zu unserer Marke. Das ist machen die anderen großen Zeitungen auch und insofern haben wir einen Vorteil davon, weil wir auch sehen, dass Leute, die sonst nie zu unserer Marke kommen würden und den Tagesspiegel niemals lesen würden, so auch den Tagesspiegel finden und mit unserer Marke Kontakt haben. Und das ist für uns wirklich ein Riesenvorteil, womit wir natürlich auch unsere tollen Inhalte noch weiter verbreiten können.
Ihr habt es ja auch geschafft, viele große Marken bei euch zu vereinen. Wie aktiv sprechen die eigentlich mit? Liefern die euch nur die Texte oder mischen die sich auch immer mal wieder ein in redaktionelle, kuratorische Entscheidungen?
Die mischen sich gar nicht ein. Da haben wir eigentlich volle Freiheit und wir haben auch vollen Zugang zu deren Bibliotheken. Also da ist jetzt nicht irgendwie die Artikel von heute, die dürft ihr nicht, ihr dürft nur von gestern und älter, sondern wir haben wirklich Zugang zu allen Artikeln. Wir haben relativ früh ein journalistisches Board erstellt für uns. Da haben wir den ehemaligen Chefredakteur von der Financial Times, vom Economist und die ehemalige CEO von der Washington Post mit drauf. Und das hat uns gerade mit den internationalen Medien auch ein ziemlich gutes Standing gegeben. Mit denen haben wir auch einen Kodex entwickelt. Die treffen sich regelmäßig mit unseren Journalisten in-house, um dran zu arbeiten. Ist die Kuratierung gut? Was müssen wir verbessern? Und da haben wir, also durch die haben wir auch ein ziemlich festes Standing in der Branche.
Wenn ich noch eins sagen darf, was Tobias gesagt hat, das Kartellamt, damit haben wir auch sehr viel zu tun und auch zum Teil große Schwierigkeiten und können manchmal auch die Entscheidungen überhaupt nicht verstehen. Wir haben das ja hier auch gerade in Berlin probiert. Es gibt 3 Tageszeitungen, die Berliner Zeitung, die Berliner Morgenpost und wir und versucht zusammenzuarbeiten. Und das ist extrem schwierig, was dort genehmigt wird und was eben auch nicht genehmigt wird. Da wünschten wir uns auch also viel etwas mehr Freiheit, weil das ist wirklich einer den anderen gar nicht beschneidet, sondern in der Meinungsvielfalt und so weiter eigentlich eher ergänzt. Und da können wir oft das Kartellamt ehrlich gesagt und dessen Entscheidung eigentlich nicht verstehen.
Absolut, da können wir uns auch zusammentun. Heutzutage gibt's für sowas, oder das gab's auch damals schon, aber das hat keiner dran gedacht, eine Ministererlaubnis. Heute hast du Leute im Bundestag, die genau das fordern, kooperative Medienplattformen. Ne? Frau Schenderlein, Herr Hacker, FDP jetzt jüngst, die sagen, die wollen das haben, jetzt können wir anfangen, genau das zu machen, dann sollen sie es aber auch bitte schön mit auf die Beine stellen, weil ich will ja jetzt auch nicht komplett dagegen reden, also ist richtig, dass ihr das nutzt, finde ich auch, wenn es eben diese Angebote gibt, ja, da ist eben auch extrem viel Reichweite, dass ihr zu Google geht und die nutzt und dann monetarisiert, das ist natürlich, wäre fast sträflich, das nicht zu machen, es ist aber echt auch ein Stück weit Sackgasse, man gerät in Abhängigkeiten und deswegen finde ich, und den Weg haben wir halt hier in NRW begonnen, lasst uns was zusammen machen, um da etwas Neues dazuzustellen. Weil wir können zusammen richtig viel wuppen. Und wir haben es im Kleinen schon gezeigt. Das ist jetzt unsere Grasnarbenbewegung da. Und ich habe vorhin gesagt, Ergebniserlebnis. Wir gucken zusammen auf diese kleine Pflanze und sagen, wow, da funktioniert es cool. Das könnte gut sein. Wir haben ganz viele iterative Prozesse, die ganz, ganz schnell und agil gehen. Wir lernen unglaublich viel, unglaublich schnell. Und deswegen müssen wir uns dann jetzt verbinden, damit das auch noch größere Schwungräder kriegt, ja. Und nicht so Bonsai-Versuche bleiben, weil die gibt's in ganz Europa. Ich war vorige Woche in Warschau. Dann hörst du von unterschiedlichsten Medienhäusern, die machen alle ähnliche Versuche, ja. Guck, jetzt haben wir uns gerade heute hier kennengelernt. Das hat alles große Schnittmengen. Ich glaube, ein ganz großer Schlüssel liegt darin, wenn du dir auch andere große anguckst, die bringen halt extrem viel Power extrem schnell auf die Straße. Mhm. Und deswegen sage ich Bonsai-Versuche. Wir müssen gucken, darin liegt dann die Stärke auch in der Geschwindigkeit, in diesen Bündnissen, dass wir uns einfach da auch zusammenrotten.
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Themensprung machen. Und zwar eine der Fragen, die auch die Studie noch offen gelassen hat, bewusst, ist, wie die Umsätze am Ende fair verteilt werden. Und da würde mich vor allem mal deine Perspektive auch interessieren, so mit Blick auf die Meinungsvielfalt. Wie kann man sicherstellen, dass auf so einer Plattform nicht der lauteste, schrillste, lustigste, das Katzenvideo am Ende profitiert und den Großteil des Umsatzes bekommt, sondern wirklich auch Qualitätsjournalismus, Meinungsvielfalt, gut recherchierte Inhalte am Ende nicht nur Reichweite und Aufmerksamkeit, sondern auch Geld bekommen?
Also wir gucken zum Beispiel ganz klar auf die...
Achso, ich meinte eigentlich
Petra, aber... Sorry, Petra.
Ja, wahrscheinlich kann Tobias das viel besser beurteilen. Wir sind eine Aufsichtsbehörde, wir sind keine Unternehmensberatung, sonst würden wir, glaube ich, viel mehr Geld verdienen können, oder wir verdienen ja gar keins. Ja, also deswegen kann ich darauf natürlich keine Antwort geben. Ich glaube, man muss insgesamt gucken, dass man nicht die klassischen Fehler macht und zum Beispiel eher auf eine Verweildauer setzt als auf die reinen Klicks. Und ansonsten muss man schauen, dass man natürlich die richtigen Inhalte zusammenbringt, ja, also schon die auch journalistischen Sorgfaltspflichten entsprechen. Und wenn man die schon beisammen hat, dann hat man natürlich auch schon viele Probleme, kann man von vornherein ausräumen.
Das heißt, am Ende geht es auch stark um die Entscheidung, wen lässt man überhaupt auf die Plattform?
Definitiv.
Was ich bei euch, Tobias, ganz interessant fand, war, dass ihr zumindest jetzt in der Beta-Phase ein Maximum habt von 3 Artikeln oder Audioinhalten pro Tag, die die Anbieter zur Verfügung stellen können. Wie sind eure Erfahrungen damit?
Das haben wir gemacht, einfach damit wir den Test gut abbilden können, ne? Damit wir einfach jetzt auch nicht die Partner überfordern. Das läuft zwar alles schon über Schnittstelle und so weiter, aber wir wollten einfach erstmal in einem kleinen Maße gucken. Es kostet ja auch alles was, das musst du redaktionell auch betreuen. Mensch-Maschine ist in der Arbeit und deswegen haben wir das erstmal auf 3 beschränkt. Aber jetzt zu dem Thema Erlösverteilung haben wir zum Beispiel ganz klar gesagt, Verweildauer, wie Petra meint, ist ein Thema, also wie lange wird ein Inhalt genutzt. So, ein weiteres Kriterium ist, was kriegen wir eigentlich zur Verfügung gestellt? Ein langer Inhalt, der dann auch lang gehört wird oder lang gelesen wird, kriegt in der Erlösverteilung ein besseres Ranking. Mhm. So, dann drehen wir aus dem Marketing kommt, wir haben ein Freemium-Modell, also Abo plus Werbung, dann drehen wir die Marketing-Logik an der Stelle ganz klar, wir drehen sie gar nicht um, wir verfolgen sie ganz konsistent. Wir sagen, kleineres Targeting, kleinere Zielgruppe, sprich lokale Zielgruppe, hat höhere 1000 Kontaktpreise. Mhm. Das heißt, auch da ist die Ausschüttung gerade für die lokalen Partner eine höhere. Mhm. Und das ist total attraktiv, da kommt es gar nicht so sehr auf die Reichweite dann an, sondern eben auf die zugeschnittenen Gebiete, wo diese Inhalte ausgespielt werden. Das heißt, wirklich die lokalen Partner, die lokalen Radios, die lokalen Zeitungen kriegen bei uns höhere Erlösanteile.
Mhm. Ben, wie macht ihr das mit euren Partnern?
Wir haben feste Lizenzverträge mit den Verlagen, mit denen wir gerade zusammenarbeiten. Da ist ganz klar geregelt, was wir pro Artikel zahlen und wie wir die verwenden dürfen. Das sind teilweise dann unterschiedliche Verträge mit unterschiedlichen Verlagen, aber ist alles sehr fest schon geklärt und abgesprochen. Was ich bei deiner Frage sehr spannend finde, um da nochmal so eine Ebene drüber zu springen oder in die Zukunft zu gehen, wir sehen ja ganz viel, dass verschiedenste Medien ja auch so Nachrichtenagenturen wie Reuters, dpa etc., dass die ja die Inhalte nehmen und weiterverteilen, ne, für ihre Zielgruppe. Wenn man sich über so eine Plattform nachdenkt, wo alles ein bisschen gemischt ist, muss man darüber nachdenken, dass dieser eine Inhalt ja dann sollte ja nur einmal ausgespielt werden. Du hast ja sehr viele Doppelungen. Das war ja bei uns bei Google News, als wir uns Google News angeguckt haben, auch so ein bisschen das Thema. Du hast zu einem Thema 5 Artikel, aber diese 5 Artikel haben eigentlich genau dasselbe gesagt. Das ist ja, das also inhaltlich nicht gut sortiert und eben auch nicht sehr nutzerzentriert gedacht. Aber bei so einer Plattform muss man auch noch drüber nachdenken, was sind wirklich die originalen, die guten Inhalte einer Zeitung, die kein anderer hat, und wie kann man die dann ausspielen und wie verteilt sich das dann?
Aber das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, euer Modell ist gar nicht erfolgsbasiert, sondern die kriegen einfach einen festen Satz, es ist gar nicht abhängig von irgendwelchen Abrufen, Klickzahlen, genau. Verweildauern.
Genau.
Okay. Ulrike, ihr seid ja auch, wie gesagt, bei so ein paar Netzwerken oder Partnerschaften mit dabei. Worauf achtest du bei solchen Kooperationen immer? Was sind so Warnsignale, wo du sagen würdest, okay, da wollen wir auf gar keinen Fall dabei sein, das schreit schon von vornherein nach einem unfairen System?
Kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Wir suchen uns eigentlich, wir arbeiten ja schon mit Verlagen zusammen. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Sächsischen Zeitung zusammen. Mhm. Wir machen für die den Mantel immer jeden Tag. Wir arbeiten mit anderen Regionalzeitungen zusammen, weil wir jetzt ja gerade als jetzt eigentlich uns schon fast zu einer überregionalen Zeitung auch mitzählen. Wir haben sehr viel Inhalt, was Internationales anbetrifft. Wir haben unsere Redaktion, wir hatten das große Glück ja nochmal jetzt um 30 Leute aufgestockt, weil wir einen Verleger haben, der eben für Qualität steht und so weiter. Und insofern haben wir Inhalte, die andere Regionalzeitungen sich vielleicht gar nicht leisten können, weil sie eben nicht so eine große Redaktion haben. Und da tauschen wir uns aus und machen eben Kooperationsmodelle, dass die eben von uns auch Inhalte bekommen zum vernünftigen Preis, die sie dann sozusagen auch weiter in ihrer Region sozusagen dann vervielfältigen können. Und das ist für uns auch ein echter Mehrwert, weil Qualitätsjournalismus dadurch auch noch mehr verbreitet wird.
Ich würde euch gleich nochmal um so einen kleinen Ausblick bitten. Vorher vielleicht schon mal kurz ans Publikum. Wir haben vielleicht gleich noch 2-3 Minuten Zeit für Fragen. Also falls ihr Fragen stellen wollt, überlegt sie euch jetzt schon mal gut, formuliert sie in euren Köpfen aus und dann stehen da so Standmikrofone. Da müsstet ihr euch noch hinbegeben, wenn ihr eine Frage stellen möchtet. Jetzt aber erstmal zum Ausblick. Auch da mit dir begonnen, Petra. Ihr habt das Thema jetzt gesetzt durch die Studie, habt, glaube ich, eine Debatte auch angestoßen. Wie wollt ihr das weiter begleiten und Impulse setzen?
Also dieses Thema ist, ehrlich gesagt, eines von ganz vielen. Wir haben unglaublich viele Ideen. Uns geht uns grundsätzlich darum, also wir haben verschiedene Schutzgüter, aber gerade im Journalismus-Lab geht es uns halt darum, die Vielfalt zu schützen, den Journalismus zu stärken. Dabei wollen wir nicht einzelne Redaktionen mit Geld versorgen, sondern wir möchten das System gerne stärken. Zum Beispiel, indem wir coole Ideen wie Voyager fördern über unsere Förderprogramme. Aber zum Beispiel denken wir auch, also wir sind ja zum Beispiel nicht für Verlage eigentlich zuständig, sondern für den Rundfunk, den privaten, also Hörfunk und Fernsehen und Online-Medien. Und da ist ja häufig, sind die journalistischen Inhalte ja nur ein Teil dessen, was dort an Inhalten eigentlich gemacht wird. Und da denken wir auch über regulatorische Modelle nach. Wie kann man Anreize schaffen, dass Unternehmen auch weiterhin in journalistische Inhalte investieren und Redaktionen nicht immer kleingeschrumpft werden und nur dpa-Meldungen von Praktikanten in die Welt gesetzt werden? Und wir haben, wie gesagt, ganz viele Ideen. Wir begegnen dem Nachwuchs- und Fachkräftemangel, indem wir selber Trainees auch in Kooperation.
Muss, glaube ich, kurz mit Blick auf die Zeit dich unterbrechen.
Genau,
aber weil ich sehe, dass sich da schon einige
am Mikro versammeln. Es ist nur ein Thema bei uns. Also genau.
Okay, verstehe. Tobias, in 20, 30 Sekunden, wo seht ihr euch in einem halben Jahr oder Jahr?
Ich wünsche mir, dass wir uns einfach viel, viel stärker vernetzen, weil dann kann genau das, was wir jetzt oft gesagt haben, viel daraus wachsen. Wir müssen raus aus den Silos, wenn ich hier die großen Stände sehe. Es ist so viel Schulterklopfen auch dabei. Mein geiles Angebot, guck mal, meine Mediathek. Hier, da ist aber richtig was los. Welcome to Streaming Paradise und so. Sorry. Das ist eine Sache, das ist gut. Immer gut, wenn du selbst überzeugt bist von deinem Produkt. Aber du darfst auch darauf gucken, vielleicht die eine Anekdote noch. Ich war in Brüssel bei einer Veranstaltung, da hat Join, ProSiebenSat.1, ganz toll, mit einem Riesenshow das vorgestellt, was sie da haben. Und neben mir saß jemand aus Los Angeles und da gab es Fragestunde und dann sagte er, habe ich das richtig verstanden? Habt ihr so ein Riesenangebot, aber ihr seid nur eine kleine Sendergruppe? Dann sagen, ja, wir sind hier ProSiebenSat.1 und so weiter. Sagt er, sorry, you're so mini. Und damit hat er alles gesagt. Mhm. Und das gilt für ARD. Gut, das darf ich jetzt hier, ist meine Privatmeinung, das, was ich jetzt hier kontur. Aber das gilt auch für andere große Medienhäuser. Deswegen, da müssen wir uns vernetzen.
Gutes Plädoyer. Ben?
Ich hoffe nächstes Jahr, dass wir die ersten deutschen Verlage auf der Plattform haben. Mit denen sprechen wir auch schon. Und ich gehe mal in eine ganz andere Richtung, nur mal so als Ausblick. Ich glaube, dass das ganze Thema AI, was wahrscheinlich hier auch auf der Konferenz sehr viel diskutiert wird, den Journalismus auch nochmal sehr nachhaltig verändern wird und wie wir den auch vor allem konsumieren.
Mhm. Und Ulrike?
Ja, da kann ich mich, Ben, also wirklich nur anschließen. Wir hatten letzte oder vorletzte Woche auch eine große Redaktionswoche zum Thema KI. Wie wird sich der Journalismus insgesamt verändern? Ich freue mich total auf Informed für uns deutsche Verlage und ich bin auch sehr dafür, für viel mehr Kooperation und Zusammenarbeit.
Ich habe gerade schon ein Kopfschütteln hier aus dem Publikum wahrgenommen, dass wir leider die Fragerunde abkürzen müssen, aber nehmt euch die Zeit und kommt gerne direkt zu uns und dann machen wir die noch hier persönlich, solange hier auf der Bühne umgebaut wird, für das nächste Panel. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Und
Danke. Vielen Dank
auch an euch.